Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders.
Und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake und hallo lieber René.
Ja, hallo.
Du bist Pflanzenarzt und Gärtnermeister und erzählst uns auch in dieser Folge wieder ganz viel Wissenswertes und Nützliches zum Thema Garten. Und in dieser Folge geht es um den Monat Februar. Der Januar ist vorbei und jetzt starten wir so langsam wieder in die Gartensaison, kann man das schon sagen? Weil ich habe hier auf dem Zettel einiges, was diesen Monat vielleicht anfallen könnte.
Ja, also grundsätzlich kann man jetzt schon anfangen, so langsam. Aber es ist immer wirklich ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu früh anfängt. Das heißt also, es gibt eine Menge zu tun, gar keine Frage. Aber ich denke mal, das kribbelt bei allen in den Fingern. Jeder will anfangen, jetzt irgendwie auszusehen und vielleicht die einen oder anderen Pflanzen vorzusäen. Ja, das ist auch richtig. Aber man muss halt jetzt wirklich gucken, wo ist es notwendig und wo muss ich mir noch Zeit lassen, damit mir meine Pflanzen nicht vergeilen zum Beispiel oder eben, dass ich halt wirklich auch tolle Jungpflanzen habe. Aber es gibt eben noch eine ganze Menge andere Sachen, die man noch im Garten machen kann und machen sollte. Und wenn man das noch nicht gemacht hat, also es gibt genug zu tun. Also man muss jetzt, ist wie immer, man hat jeden Monat was zu tun, wenn man was tun möchte.
Keine Langeweile im Garten, auch im Februar. Wir starten ja jede Folge immer mit so einem kleinen Check, was denn im Garten aktuell Schönes blüht. Was ist denn da im Februar alles so vorhanden? Noch oder wieder? So schön bunt. Das blüht jetzt.
Im Februar jetzt sieht man die Zaubernuss zum Beispiel, ja. Also die Zaubernuss, das ist halt eben in einem Gehölz, die sehr früh blüht, die gibt es in Gelb und in Orange, wächst relativ langsam, ist meistens so 1,50 Meter, 1,80 Meter hoch. Und wenn sie dann sehr alt ist, kann sie auch noch ein bisschen höher und größer sein. Das sind sozusagen die ersten Sträucher, die den ersten Nektar vielleicht für die Insekten bringen, die ein bisschen wach geworden sind, weil es ein bisschen wärmer geworden ist. Dann haben wir natürlich dann auch noch den Schneeball, der jetzt auch schon blüht. Es gibt ja den zweimal blühenden Schneeball, den Winterschneeball zum Beispiel, der jetzt auch anfängt zu blühen, der auch die ersten Blüten zeigt. Also das sieht man schon. Und natürlich kann natürlich auch, wer zum Beispiel ja da ein bisschen vorgesorgt hat oder so, die ersten Frühblüher können schon aus dem Boden kommen.
Welche gehören da jetzt dazu? Welche können wir im Februar sehen?
Also das ist ja immer ein bisschen drauf an, wie warm und wie kalt es jetzt wird. Das heißt also, man kann so kleine Narzissen schon, die Köpfe, die sieht man jetzt schon, wie die so langsam rausstehen. Man sieht zum Beispiel Schneeglöckchen schon, wie sie langsam rauskommen. Man sieht auch die kleinen gelben Blüten und da komme ich jetzt gerade nicht drauf auf den Namen. Aber das weißt du, wenn ich dir das erkläre, das sind diese kleinen gelben Blüten, die so teppichartig überall dann unter den Bäumen oder in schattigen Lagen nach oben kommen. Weißt du das?
Die kleinen gelben?
Gelben. Du kannst mir ja auch mal helfen. Wir machen das schon so lange. Ich komme jetzt nicht
die
drauf.
Also du hast schon erwähnt, die Narzissen, die sind natürlich gelb, aber die meinst du nicht?
Nein, so ganz kleine, so ein Bodendecker. So ein kleiner gelber Bodendecker mit ganz vielen kleinen gelben Blüten, die sind ungefüllt und da sitzen dann auch die ersten Insekten dran, die dann in Scharen. Und wenn es jetzt nämlich dann warm genug wird und da sind die nachher alle wieder verschwunden. Ja, es ist halt einfach noch, es ist einfach Winter. Mein Gehirn ist noch nicht ganz aufgetaut.
Aber es wird dir einfallen, wenn wir nicht mehr drüber reden.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, wenn man vorgesorgt hat, kann man die ersten Frühblüher sehen. Wenn jetzt jemand sagt, ach Mist, bei mir im Garten nicht, wann sorge ich denn dafür, dass es dann im nächsten Jahr, vielleicht im Februar schon ein bisschen blüht bei mir im Garten?
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja überall im Geschäften jetzt sehen, ja, da findet man vorgetriebene Blumenzwiebel. Und die kann man natürlich jetzt auch in den Garten setzen, in die Blumenkästen setzen. Das kann man machen, um eben vorzusorgen, dass dann auch im nächsten Jahr wieder die Blüte da ist, weil die dann ja in dem Boden bleiben, in den Kübel bleiben, und dann im nächsten Jahr wieder blühen. Aber sonst macht man das eigentlich ja im Herbst. Ja, das, da haben wir ja im Herbst drüber gesprochen. Und das macht man im Herbst. Und wer das im Herbst halt nicht gemacht hat, der muss halt die teureren Vorgetriebenen kaufen.
Das war vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis, weil wir haben ja über viele Themen, die auch immer wieder zur Sprache kommen, vielleicht sogar schon gesprochen. Die Folgen im Herbst findet ihr natürlich alle in unserem Feed. Da könnt ihr nochmal nachhören, um euch dann auch vielleicht vorzubereiten für nächstes Jahr. Was könnte denn jetzt ins Beet eigentlich, also neben den Frühblühern, die wir jetzt noch setzen können, weil wir die eben so vorgezogen kaufen, aber gibt es auch was wir jetzt pflanzen können, um dann in ein paar Wochen Freude zu haben?
Ist ein bisschen schwierig. Das Problem ist halt, weil es ja noch kalt ist, wir haben Februar, wir haben die Frostgefahr ist da und die wird auch weiterhin sein. Der Boden ist gefroren und wenn der Boden aufgetaut ist, kann man natürlich pflanzen. Da kann man also Stauden, Gehölze, man könnte theoretisch ja auch vorgetriebene Blumenzwiebeln pflanzen, die man dann in den Geschäften kaufen kann. Das sollte ja nicht das Problem sein. Aber das heißt, die sind ja vorgetrieben und wenn es dann noch mal richtig kalt wird, dann, die gehen zwar nicht kaputt, aber die Blüte nimmt einen Schaden. Ja, und darum sollte man da ein wenig aufpassen und das sollte man nicht machen.
Okay, also Vorsicht walten lassen und sonst ein bisschen geduldig sein.
Genau. Also man kann natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Hyazinthen kauft, ja, so vorgetriebene, wenn man Krokusse kauft, vorgetrieben, oder wenn die noch nicht blühen, ja, wenn die noch nicht blühen, dann kann man sie pflanzen, weil dann gehen die sofort in eine Ruhephase. Ja, dann ist das überhaupt gar kein Problem, wenn es richtig kalt wird. Aber wenn die eine Blüte haben, dann sollte man sie lieber dann doch im Raum lassen, die Blüte genießen und dann ist alles gut.
Gibt es denn etwas, was jetzt geerntet werden kann sogar? Da merkt vielleicht der ein oder andere denken, es ist Februar, kann ich überhaupt was ernten? Aber gibt es da etwas?
Erntetipp. Dafür ist die Zeit jetzt reif.
Also, natürlich kann man jetzt noch, wenn noch ein bisschen Grünkohl und Co. über ist, wenn ich den Kohl gut eingepackt habe, wenn ich den auch gut abgedeckt habe bei hohen Frosttemperaturen, dann ist der noch gut, wenn ich was habe, dann kann ich da noch ernten. Dann kann ich auch weiterhin mir die Blätter vom Grünkohl entfernen und dann kann ich natürlich auch Topinambur zum Beispiel, wenn ich sowas habe, den kann ich auch weiterhin aus dem Boden holen. Aber es ist immer nur so, ich ernte nur dann, wenn nichts gefroren ist. Das heißt also immer in frostfreier Zeit, dann ernte ich das. Wenn ich das nämlich nicht mache und ich ernte das gefroren ab, dann gibt's Matsch. Da muss man aufpassen.
Also dann lieber noch ein bisschen warten und nicht denken, oh Gott, jetzt friert der Boden und ich krieg's nicht mehr raus.
Also das hat ja nichts damit zu tun. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel gefrorene Blätter rausnehme, ja, das heißt also, ich nehme die gefrorenen Blätter ab vom Grünkohl und dann sind die gefroren und dann tauen die auf und dann sind sie matschig. Also darum ist es immer wichtig, dass ich die wirklich nur abernte, wenn keine Frostgefahr besteht. Darauf sollte ich achten, ja. Das ist halt nochmal Wissen. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, also ein ganz einfacher Name, ja, die gelben. Ich bin sowas von Winterlinge.
Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Achso, wärst du nicht drauf gekommen. Nee, aber jetzt weißt du, dass, wenn es mir nächstes Mal wieder nicht einfällt, dann sagst du Winterling. Ja?
Winterlinge, alles klar. Haben wir das auch schon besprochen? Ist denn der Februar ein geeigneter Monat, um Gemüse vorzuziehen, vorzusehen, vielleicht sogar auch auf der Fensterbank?
Also wir müssen erstmal darüber sprechen, warum muss man eigentlich vorsehen, ja? Weil in der Natur kommt ja keiner. Ja? Also da ist ja nicht der liebe Gott, der sagt, oh, jetzt will ich hier irgendwie mal ein bisschen Grün und Blüte in der Natur haben und ich sehe jetzt erstmal vor und dann schwupps sind es in die, zaubert er das in die Beete. Nein, so ist das nicht. Das heißt, wir sehen die Pflanzen vor, die eine längere Kulturzeit brauchen, als wir hier bei uns in der Gegend haben. Ja, das ist halt mal, wir haben ja den Winter und wenn wir zum Beispiel die beliebte Pflanze Paprika, ja, das beliebte Gemüse Paprika anbauen, der Paprika braucht halt eine viel längere Kulturzeit, als wir hier zur Verfügung haben. Und darum müssen wir sie vorziehen. Ja, wir müssen halt eben gucken, wie lange braucht so eine Paprikapflanze eigentlich, bis sie keimt, bis sie wächst und bis sie dann rauspflanzen kann. Das ist eben eine Pflanze, die sehr viel Wärme braucht. Und wenn ich die dann zum Beispiel nach den Eisheiligen irgendwie draußen in den Garten sehen würde, würde die niemals Früchte tragen, weil die Zeit viel zu kurz ist. Und diese Pflanzen, also das heißt Pflanzen, die eine lange Kulturdauer brauchen, eine Kulturzeit brauchen, die sehen wir vor. Und da ist es natürlich so, dass wir jetzt im Februar bei solchen Kulturen, ja bei den Chili-Pflanzen, bei Peperoni, da fangen wir jetzt an und die sehen wir schon aus.
Das heißt, es sind immer Gemüsesorten, die bei uns nicht heimisch sind eigentlich.
Nicht unbedingt. Es gibt ja auch nicht heimische Gemüsesorten, die auch eine kurze Kulturzeit haben. Ja, also man muss immer gucken, okay, das sind eigentlich die Gemüsesorten, die aus wärmeren Gegenden kommen. Das heißt, aus Gegenden kommen, die keinen Frost haben oder die eben keine, ja, Paprika kommt aus einer Gegend, wo es keinen Frost gibt, weil die würden ja erfrieren und die würden nichts werden. Und ich meine, das ist halt alles Züchtungen. Diese Züchtung und diese Sorten, die brauchen halt ihre Zeit und die müssen wir halt vorsehen.
Man würde aber nichts falsch machen, wenn man auch Gemüse vorzieht, das eigentlich bei uns heimisch wäre. Also man kann nichts falsch machen eigentlich.
Ja, schon. Es gibt halt einige Sachen, also Radieschen.
Die muss man nicht vorziehen.
Ja, wer sieht Radieschen vor? Ja, also das ist halt immer. Natürlich kann man ganz viel vorsehen, natürlich Salat und so, Kohlpflanzen und so. Das macht man halt eben deswegen, um die Kulturzeit zu verkürzen. Das heißt, dass ich vielleicht zweimal im Jahr Kohl ernten kann. Ja, dann kann ich halt eben schon eine frühe Sorte, eine späte Sorte und da suche ich mir das aus. Die sehe ich dann vor und die pflanze ich dann als kleine Pflanze raus. Das mag. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Warum? Weil da ist die Kulturzeit so kurz. Wenn ich die jetzt schon aussehe, dann fangen die Pflanzen an zu vergeilen. Dann schießen sie in die Höhe und schlabbeln da nur so rum und sind krankheitsanfällig und so. Und darum muss ich da noch ein bisschen warten. Da muss ich noch ein bisschen die Füße stillhalten. Da geht es dann langsam erst so, ja, im März, Mitte März, geht es da los. Weil die eben schneller wachsen.
Wenn ich also jetzt zum Beispiel Paprika vorziehen möchte, was brauche ich für eine Umgebung auf der Fensterbank? Also was sind so Werkzeuge oder Gefäße, die ich dazu ganz gut benutzen kann?
Also du kannst alle Gefäße nutzen, die du hast. Das heißt vom Margarinebecher bis hin zum Frischkäsebecher. Der ist natürlich noch am besten, der Frischkäse, weil der hat nämlich meistens noch einen durchsichtigen Deckel. Dann hast du gleich ein Mini-Gewächshaus. Ja? Das heißt also, die füllst du mit Erde. Also immer Aussaaterde nehmen, also immer Erde nehmen, die ganz wenig Nährstoffe hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und wenn du eine Aussaaterde selber machst, wenn du zum Beispiel die Erde so aus Maulwurfshügel oder so nimmst, die kannst du schön mit Sand mischen. Wenn du Angst hast, dass da irgendwelche, Krankheitserreger sind, dann nimmst du diese Erde, packst sie kurz mal in die Mikrowelle und der erhitzt die. Das ist halt, dann wird die richtig heiß einmal. Dann sterben alle Krankheitserreger ab. Dann kannst du diese Erde als Aussaaterde nehmen, nimmst dir deine Saat, die du hast. So eine Faustformel kann man immer sagen, so dick wie die Saat ist, so dick wird sie auch abgedeckt. Ja, das ist halt immer, und dann deckst du diese Saat ab, hältst sie immer schön feucht, den Deckel oben drauf, dann hast du so ein kleines Klima und stellst sie so hell wie möglich. Und dann dauert das einige Zeit, also das kann schon 10 Tage dauern, bis die keimen, ja, kommt immer auf die Sorte drauf an. Und wenn du merkst, dass sie gekeimt sind und dass die Saat aufgegangen ist, dann machst du den Deckel ab und dann dürfen sie wachsen. Sobald du merkst, dass sie sehr lang werden, dann werden sie pikiert, dann werden sie vereinzelt und dann wieder tief in den Topf gesetzt. Und hier ist immer wichtig, immer so hell wie möglich. Das ist der hellste Standort, damit sie nicht vergeilen, damit sie nicht so nach oben schießen, damit sie schön kompakt wachsen. Und was auch ganz wichtig ist, immer schön streicheln.
Streicheln, mit ihnen sprechen. Fürsorge.
Streicheln ist da ein bisschen wichtiger als sprechen, weil durch das Streicheln, wenn ich meine, immer schön ist, mache ich nachher mit meinen Tomaten genauso, brechen die Zellen. Ja, das heißt also, das ist das, was Mutter Natur, der Wind macht und dadurch werden sie kompakter.
Aha, okay.
Hat schon Sinn. Also es ist nicht nur so, dass man denkt, jetzt spinnt der Pflanzenarzt, streichelt seine Pflanzen.
Jetzt streichelt er schon die Pflanzen. Okay, und wie ist das mit der Heizung, die ja oft unter Fensterbänken drunter ist?
Das ist überhaupt kein Problem. Die Wärme von unten ist immer bei der Aussaat, ist es immer am besten, wenn die Erde wärmer ist als die Luft. Das ist wunderbar. Muss halt immer darauf achten, aber dass die Feuchtigkeit erhalten bleibt. Aber da, wo ich gleich einen Deckel drauf habe, verdunsten die kein Wasser und das ist schön, so eine richtig schöne Wärme drin und dann ist das auch wirklich in Ordnung, ja.
Gibt es denn eine Faustformel eigentlich, wann ich weiß, wann ist eine Pflanze quasi reif genug und groß genug, um sie dann auch draußen einzupflanzen?
Das kommt immer aufs Wetter drauf an. Also es hat nichts mit der Pflanze zu tun. Es hat einfach daran zu tun, dass wenn keine Frostgefahr mehr besteht, ja. Wenn ich weiß, dass die Frostgefahr vorbei ist, dann setze ich sie raus. Solange müssen sie im Gewächshaus oder irgendwo da bleiben, wo sie dem Frost nicht ausgesetzt sind. Ich kann sie immer rausstellen, das tut auch immer gut. Das heißt, wenn ich die jetzt in Kübeln, in Töpfen gepflanzt habe, kann ich die am Tage über natürlich immer rausstellen irgendwo. Und wenn wirklich das Nachtfrist oder wenn es richtig kalt wird, muss ich sie wieder reinholen. Das geht. Ich kann die immer, wenn ich die Möglichkeit habe, raus, rein, ist das Beste, was ich eigentlich den Pflanzen antun kann.
Okay, also dann könnte ich einen Kübel machen, raussetzen tagsüber, komme ich abends von der Arbeit nach Hause, setze ich sie wieder rein.
Ja, aber das solltest du noch nicht im Februar machen.
Noch nicht im Februar. Nein, wenn das Wetter besser wird.
Ja, weil das kann auch sein, wenn du arbeitest, innerhalb der 8 Stunden kann das Wetter umschlagen und so. Also, oder du musst wirklich immer einen Blick aufs Wetter haben, dass du genau weißt, es ist keine Frostgefahr.
Gut, das geht nur, wenn man im Homeoffice dann arbeitet. Da kann man schnell agieren. Jetzt haben wir über Gemüse gesprochen. Was ist denn mit Obst eigentlich? Ist Obst auch betroffen?
Ja, Obst ist eigentlich weniger frostanfällig. Aber was ich machen kann, zum Beispiel, das ist nämlich auch ein guter Tipp, wenn ich zum Beispiel Pfirsiche, Mirabellen habe, also Obstbäume, die sehr früh blühen. Ja, was passiert ganz oft? Die blühen, ich sag einfach mal, wenn es richtig warm ist, können die Mitte März anfangen zu blühen bis Ende März. Und dann kommt nochmal so ein Frost und dieser Frost macht die ganze Blüte kaputt und dann habe ich keine Früchte. Ja, ist in den letzten Jahren jetzt öfteren passiert. Was kann ich tun, damit das nicht so schnell passieren kann? Ich kann zum Beispiel den Boden isolieren. Also, das heißt, um den Baum am Boden wirklich ganz viel Laub oder Kompost oder irgendwas den Boden abdecken, damit die Kälte im Boden bleibt. Das heißt also, wenn es nämlich am Tage sehr warm ist, dann die Sonne scheint auf dem Boden, dann wird der Boden relativ schnell erwärmt und dann denkt auch der Baum, oh, das ist schön, das ist Frühling und will dann ja austreiben und blühen. Aber wenn ich den schön abgedeckt habe zum Beispiel, dann isoliert meine Abdeckung den Boden und der Boden bleibt länger kalt und dann fängt der Baum auch später an zu blühen. Also das ist eben auch nochmal wichtig, dass man daran denkt. Und wir haben ja die ersten Aussaaten, wir haben vielleicht die erste Erde und so. Und es ist ganz wichtig, dass man sich mal eins merkt, zum Beispiel, das kann ja immer passieren und das hört man immer wieder, dass die Blumenerde oder die Erde anfängt zu schimmeln. Ja, durch diese hohe Feuchtigkeit, die ich habe, durch das ewige Gießen und so kann die Erde anfangen zu schimmeln. Und das ist halt auch ganz, ganz schlimm, meistens für diese kleinen Jungpflänzchen, die ich dann habe, für meine Sämlinge. Ja, das ist halt mal, wenn die Erde schimmelt, die Sämlinge hochkommen, fangen die meistens auch an zu schimmeln. Und darauf muss ich immer achten. Das heißt also, wenn ich merke, dass meine Blumenerde schimmelt, dann gieße ich in regelmäßigen Abständen mit Kamillentee. Also das heißt, ich koche mir einen richtig starken Kamillentee. Aber ganz, ganz wichtig, der muss natürlich erst abkühlen, nicht wahr? Also ja nicht auf die Idee kommen und sagen, einen heißen Kamillentee da drauf gießen, sondern wirklich abgekühlten, starken Kamillentee. Und den gieße ich dann eben über meine Pflänzchen, meine Erde in regelmäßigen Abständen. Das heißt, dann nehme ich nicht nur Wasser, sondern ich nehme dann einfach den Kamillentee. Das tut der Pflanze überhaupt nicht weh, aber es ist eben gut und das wirkt desinfizierend, nicht wie unserem Hals. Ja, im Winter, da kratzt es ja manchmal im Hals, da kann man auch Kamillentee trinken und das ist eben auch gut für die Blumenerde. Also darauf sollte man auch unbedingt achten, das ist halt nochmal wichtig.
Aber wenn du jetzt sagst, also die Erde schimmelt ja, weil sie zu feucht geworden ist. Wenn ich jetzt kalten Kamillentee drauf gieße, muss ich dann einmal warten, bis ganz trocken ist und dann wieder Kamillentee? Es muss einmal komplett durchtrocknen?
Nein. Das ist halt dieser Kamillen wirkt desinfizierend und tötet die Pilzsporen ab. Das ist halt eben das Tolle an der ganzen Sache. Das heißt also, wenn die aufgegangen sind, meine Sämlinge, dann gieße ich sowieso nicht zu viel. Das heißt also, nur in diesem Stadion, wo die Saat noch nicht aufgegangen ist, ist es feucht. Und sobald die kleinen Sämlinge da sind, dann bin ich wirklich ganz vorsichtig mit dem Gießen. Ja, darauf muss ich achten, ja. Ich muss immer darauf machen, dass ich immer gucke, dass die Erde immer aufgelockert ist. Das ist auch ganz wichtig. Also die Erde verdichtet ja oben so. Und da muss ich halt wirklich auch mal ein Messer, eine Gabel oder irgendwas nehmen und zwischen meinen Sämlingen die Erde auflockern. Also das ist eben ganz, ganz wichtig. Darauf sollte man achten, ja. Und was ist auch ganz wichtig ist, was man auch machen kann, man kann diese Schalen, die man dann hat, auf Untersetzer stellen und dann wirklich das Wasser nur in die Untersetzer geben, sodass durch die Kapillarkraft das Wasser nach oben geht. Und also auch dann habe ich eine Möglichkeit, um eben Schimmel vorzubeugen. Ja?
Das heißt, die Frischkäsedose, für die du ja gerade quasi Werbung gemacht hast, als Mini-Gewächs hast, mache ich so ein paar Löcher unten rein.
Ja, das würde ich sowieso machen, so ein paar Löcher immer unten rein, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Also das ist nochmal wichtig.
Dann sammeln wir jetzt alle Frischkäsedosen oder Butterdosen. Oder könnte man auch eigentlich so einen Eierkarton nehmen, weil da sind ja auch so kleine.
Könnte man auch, ja. Das ging auch um, das machen auch ganz viele, dass die Eierkartons mit Erde gefüllt werden. Aber da ist es natürlich schwierig mit unten gießen, weil dieser Eierkarton sich natürlich dann komplett mit Wasser aufzieht und dann ist der Eierkarton nass und so. Und dann, das kann natürlich auch nochmal das Schimmeln fördern. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Das würde ich eher später machen, aber für die Pflanzen, die länger jetzt irgendwie als Jungpflanze bei mir auf der Fensterbank oder so stehen würden, da würde ich dann eher gucken, dass ich dann lieber den alten Margarinbecher oder irgendwas nehme, um dann eben sicher zu sein, dass meine Sämlinge gesund bleiben.
Okay, ich habe auch noch eine Frage und dann können wir zu den Gartenarbeiten springen. Du hast ja gerade gesagt, möglichst hell muss es sein. Je nachdem, wie viel man vorziehen möchte, könnte es ja auch ein Platzproblem werden. Könnte ich also diese Helligkeit auch mit Pflanzenlicht dann kreieren?
Ja. Das ist natürlich immer das Beste. Pflanzenlichter, das heißt, da muss ich mal gucken, dass ich dann immer, je nachdem, wie viel Jungpflanzen ich natürlich habe, muss ich halt gucken, dass ich mir Pflanzenlicht dazu lege. Und hier kann man so eine Faustregel eigentlich sagen, was brauche ich für ein Pflanzenlicht? Wenn ich möchte, dass meine Pflanzen wachsen und auch richtig Photosynthese machen, brauche ich ungefähr ja eine Lampe, die ja so 80 Watt hat irgendwo. Das muss man irgendwo in Kauf nehmen. Wenn ich natürlich nur möchte, dass sie erhalten bleiben, kann ich weniger nehmen. Ich kann auch ein bisschen Energie sparen, indem ich dann eben sage, okay, ich nehme nur Pflanzenlampen mit den Lichtern, also mit den Wellenlängen, wie die Pflanzen halt nur brauchen. Das ist dann meistens blau und rot. Sieht ein bisschen komisch aus, dann leuchtet der Raum oder so eben ein bisschen so, ja, ein bisschen komisch. Aber wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte dann eben aber Tageslicht haben, das auch für unseren Augen gut ist, dann nehme ich mit einem breites Spektrum, das heißt also wirklich, wo dann eben auch weißes Licht dabei ist und dann habe ich halt so ein Tageslicht, was auch für unser Auge gut ist. Das verbraucht dann aber ein bisschen mehr Energie, weil dann eben dort Licht dabei ist, was die Pflanze nicht braucht, aber für uns halt eben gut ist. Aber findet man auch, das muss man einfach mal im Internet ein bisschen googeln, also man kriegt so viele Lampen und so tolle Lampen.
Und wie liegen die so preislich? Gibt es da so eine Range?
Also ungefähr, da kann man nur sagen, die fangen so an, 30 Euro kann man so sagen. Da gibt es dann einzelne Lampen für, die man auch in Fassungen schrauben kann. Die gibt es dann auch noch billiger, wenn man nur die Lampen nimmt, also nur die Leuchtmittel nimmt. Das sind heute alles LED-Lampen, die sind alle gut. Und ja, und ausgeben kann man natürlich, je nachdem, die Profis können natürlich auch schon 500 Euro für so eine Lampe ausgeben. Aber das sind dann wirklich Profis, die dann wirklich dann eben auch professionell Jungpflanzen anziehen.
Okay. Alles klar. Also aber mit 30 Euro ungefähr könnte man schon starten.
Ja, 30 Euro, 50 Euro. Ich sag mal so, im Normalfall, wenn man ein bisschen Wert drauf legt, auch auf Qualität, dann sollte man 80, 100 Euro ausgeben und das ist okay. 30 Euro, das sind die dann so aus China kommen. Also dafür lege ich aber meine Hand nicht ins Feuer.
Nee, okay, alles klar. Gut, im Garten. Was gibt es im Garten zu tun? Ran an die Hake. Die wichtigsten To-Dos.
Wir haben ja vorhin schon gesprochen, das heißt über dieses Isolieren, damit eben Pfirsich, Nektarine und Co. Nicht so schnell blüht, ja, dass wir die Blüte sozusagen verzögert hinbekommen. Das nächste ist es natürlich auch, ich bin ja nur Pflanzenarzt, wir müssen auch ein bisschen gucken, dass die Pflanzen gesund bleiben. Und beim Pfirsich, Nektarine zum Beispiel ist ja die Kräuselkrankheit ein großes Thema. Und jetzt ist also die Zeit auch, diese Kräuselkrankheit vorzubeugen. Wenn man sich so einen Pfirsichbaum, also alles, was jetzt an Steinobst ist, das heißt, da gehört die Kirsche dazu, da gehört der Pfirsich dazu, da gehört die Zwetsche dazu. Wenn man sich den jetzt genau anguckt, den Baum, dann ist der schon richtig im Saft. Das heißt also, die Knospen sind so richtig angeschwollen. Und beim Pfirsich ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass man jetzt behandelt gegen die Kräuselkrankheit, weil wenn man das nicht macht, dann kommt der Pilz, ja, und der sitzt nämlich an den Knospen und dringt in die Knospe ein und sorgt dafür, dass dann eben diese Kräuselkrankheit entsteht, dass dann die Blätter kräuseln.
Und wie behandle ich den?
Ganz wichtig, also man muss Also ganz klar im zeitigen Frühjahr beginnen, jetzt im Februar. Man kann zum Beispiel, wer getrocknete Schafgarbe zum Beispiel in seinem Garten hat, das würde funktionieren. Oder aber auch, man könnte Meerrettich kaufen. Ja, Meerrettich aus dem Geschäft, frischen, schön scharfen Meerrettich. Man braucht ungefähr 20 Gramm getrocknete Schafgarbe oder getrockneten Meerrettich für 5 Liter Wasser. Das heißt also, die Schafgarbe, die 20 Gramm, die werden wie einen Tee aufgekocht kurz, lässt man ja 20, 30, 50 Minuten ziehen. Also man kann das richtig schön ziehen lassen. Dann reicht das für 5 Liter. Also man kann es sozusagen verdünnen dann auf 5 Liter. Und damit werden die Pflanzen besprüht. Am besten kommt noch ein bisschen Öl mit rein als Haftmittel, damit dann eben diese Tinktur schön an den Ästen haften bleibt. Wenn dann nämlich, ich sag einfach mal, der Pilz angreifen möchte, kommt der mit den Senfölen zum Beispiel in Berührung und stirbt ab und kann dann eben nicht angreifen. Das ist eine gute Sache und eine gute Möglichkeit, um diesen Pilz sozusagen in die Schranken zu weisen. Was man noch machen kann, man kann auch den pH-Wert, also so ein Pilz ist wie beim Menschen, so ein Pilz fühlt sich am wohlsten bei etwas niedrigem pH-Wert. Und wenn wir den pH-Wert auch auf der Oberfläche des Baumes erhöhen, auch dann kann der Pilz nicht ausbrechen. Das kann man einfach mit Kalk machen. Das heißt also, man kann eine Kalkschlemme herstellen und kann den Baum mit dieser Kalkschlemme einsprühen. Sieht ein bisschen komisch aus, weil er dann auf einmal weiß ist, aber hat zwei Dinge zum Vorteil. Das heißt also, man beugt eben Pilzkrankheiten vor und gleichzeitig Frostrisse.
Das ist das, was man öfter schon mal gesehen hat, was so den halben Stamm quasi einnimmt.
Mhm. Ja, genau. Aber man muss bei dem muss man den ganzen Baum damit einsprühen. Ja. Und über das Jahr nachher wird das ja alles abgewaschen wieder und dann ist er wieder sauber. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, um die Kräuselkrankheit. Es sieht ein bisschen komisch aus, weil er dann weiß ist, aber ist eine effektive Möglichkeit.
Und du hast gesagt, den Baum damit besprühen. Und dann denke ich halt schon, wie komme ich denn da oben dran? Da nehme ich besonderes Gerät.
Also der Pfirsich ist eigentlich nie so riesengroß. Ja, da kann man so eine Spritzverlängerung nehmen und da kommt man eigentlich überall dran.
Okay.
Und der Aprikosenbaum ist meistens auch gar nicht so groß, weil die sind so veredelt auf eine Unterlage, die gar nicht so hoch werden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Was ist denn eigentlich, wenn es super viel geregnet hat? Kann damit noch irgendwas sein? Muss ich noch irgendwie eine Drainage legen, um Wasser abzuleiten? Oder gibt es auch solche Probleme im Garten?
Also grundsätzlich ja nicht, weil der Winter ist ja, das ist man alle durch Schnee und so, wenn der taut, ist immer sehr viel Feuchtigkeit. Und das ist auch ganz wichtig und das brauchen wir natürlich auch, weil unser Boden, wenn unser Boden gut ist, der speichert natürlich auch das Wasser fürs Jahr und speichert das Wasser für die Bäume. Das ist alles in Ordnung. Wenn wir immer gut gearbeitet haben und immer gut mit Kompost und mit natürlichen Materialien gearbeitet haben, dann kann der Boden gut puffern und dann passiert da eigentlich gar nichts. Ist es natürlich so, dass ich einen Garten neu übernommen habe oder irgendwo und merke jetzt auf einmal, boah, hier ist es aber ziemlich matschig, der Rasen zum Beispiel, der ist so matschig geworden, dann muss ich halt einfach versuchen, dass ich irgendwie, ja, ich sag einfach mal, den Boden aerifiziere und dann in den Löchern, also aerifizieren heißt halt einfach, ich sorge dafür, dass der Boden, in den Boden lauter Löcher entstehen und in diesen Löchern fülle ich dann Sand ein, um dann eben, das Wasser besser abzuführen. Ich kann natürlich auch, wenn ich wirklich große Flächen habe, kann da auch mit Drainage arbeiten. Also auch das kann man natürlich alles machen, wenn ich jetzt eine neue Gartenfläche sozusagen übernommen habe und merke, die steht immer unter Wasser oder so, dann kann ich mir natürlich auch Drainagerohre besorgen und das Wasser ablaufen lassen. Also das ist alles möglich. Das muss man dann immer individuell sehen, was da los ist. Aber im Normalfall ist alles gut, weil das ist ja wichtig. Dafür ist der Winter ja auch da.
Okay, das heißt, wer gut gearbeitet hat, hat jetzt nicht so viel zu tun, im Grunde.
Also der muss jetzt nicht mehr so vieles tun. Also der kann sich dann auf das Wesentliche konzentrieren.
Gibt es denn sonst noch etwas im Februar, was wichtig ist beim Thema Garten?
Also, was man im Februar noch machen kann, was natürlich ist, man kann natürlich auch immer gucken, dass man seine Sträucher nochmal, wenn man das nicht gemacht hat, die darf man jetzt sozusagen nochmal zurückschneiden. Das ist okay. Man kann gucken, wie das ist, ob man, wenn es jetzt nicht gefroren ist, man kann nochmal Kompost auf die Beete verteilen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Also auch das ist halt eine Möglichkeit. Das ist eben auch immer Man kann natürlich jetzt auch nochmal, wenn man es vergessen hat, seinen Apfelbaum schneiden. Also auch das sind alles Dinge. Nur also alles, was einen Kern hat, darf man schneiden. Und alles, was Stein als Kern, also was Steinobst, das schneidet man jetzt halt nicht. Ja, das ist mal. Man kann jetzt nochmal gucken, seine Frühbeete oder auch seine Hochbeete, die werden jetzt nochmal aufgefüllt. Die werden etwas mit Kompost aufgefüllt. Man kann, wenn man Pferdemist irgendwo herbekommt, kann man seine Frühbeete jetzt ein bisschen mit Pferdemist auffüllen. Also die Frühbeete bekommt dann noch ein bisschen normale Erde drunter, das erwärmt dann den Boden und dann kann ich halt ein bisschen früher anfangen, Salat anzubauen. Also ich denke mal, das sind so Dinge, die ich jetzt, die ich jetzt machen kann.
Hast du denn auch für Februar einen Top-Tipp für uns? Morgen wird's grüner, der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Und zwar geht es um die Pflanzen, die ich jetzt im Keller habe. Ja, ganz wichtig. Das heißt also, alles, was man so nicht vor den Augen hat, das vergisst man relativ schnell. Und im Keller stehen die Dahlien, die Kanna und die Geranien. Ja, ganz wichtig. Und die brauchen jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also gucken zum Beispiel die Geranien, ganz wichtig, die Geranien, die neigen jetzt langsam schon zu treiben. Und die haben dann so ganz helle grüne Triebe, die oft so vergeilen. Die sollten halt immer regelmäßig wieder ausgekniffen werden, zurückgeschnitten werden, dass man da nicht so lange Triebe hat. Das sollte man jetzt machen. Dann alle Dahlien und aber auch die Kanna kontrollieren, gucken auf Faulstellen irgendwo, ob da was irgendwie angehängt zu faulen. Das muss ich halt unbedingt entfernen. Das ist wichtig. Ich kann natürlich, wenn ich ganz früh bin, kann ich natürlich anfangen, die Kanna jetzt schon mal in Kübel zu topfen. Ja, dass ich die gut vortreiben kann. Das geht jetzt auch langsam. Also immer gucken, immer so ein Auge auf meine Pflanzen, die ich überwintert habe, aber auch die Kübelpflanzen, wenn ich jetzt Zitrus, Olive oder so irgendwie in meinem Überwinterungsraum habe, da auch ein Auge drauf haben, gucken, weil jetzt die Blattläuse und Co., die können sich jetzt auch stark vermehren, weil eben ja die Pflanzen anfangen langsam zu treiben und diese hellen Stellen, also diese hellen Triebe, sind wirklich die besten Angriffsstellen für Schädlinge und darum muss ich da mal ein bisschen drauf achten.
Du hast gerade gesagt, Blattläuse könnte es jetzt auch schon geben. Da gibt es doch bestimmt auch ein Mittel. Womit kann ich denn besprühen?
Bloß keine Panik. Das wirkt natürlich gut.
Also mit den Blattläusen ist das meistens so, die sitzen dann meistens an den hellen Trieben. Durch den Rückschnitt der hellen Triebe kriege ich die Blattläuse auch weg. Da sind die dann weg. Und wenn ich aber merke, dass die Überhand genommen haben, dann nehme ich ganz einfach 1 Liter warmes Wasser und da kommt 20 Milliliter Rapsöl rein, einen kleinen Schuss Spülmittel, damit sich das gut vermischt. Ja, und dann sprühe ich meine Pflanzen damit ein und dann sind die kleinen Plagegeister weg.
Es gibt so vieles im Haushalt, womit ich eine Mischung machen kann, die dann hilft.
Ja, ja, genau. Also man braucht da gar nicht viel Geld ausgeben. Also oft, ja, das, was unsere Vorfahren genutzt haben, das können wir auch nutzen. Und da gab es keinen Baumarkt und kein Gartencenter.
Super. Haben wir jetzt noch etwas vergessen im Februar oder war es das schon im Garten im Februar?
Also ja, also grundsätzlich haben wir das so im Februar. Natürlich kann man immer noch mal ein bisschen Ordnung machen. Das heißt also, wenn jetzt noch irgendwo Laub zu finden ist, was der Wind so noch mal durch die Gegend geweht hat, das kann man dann noch mal zusammenhaken. Vielleicht, wenn man sowieso schon einen Haufen im Garten hat, wo der Igel vielleicht überwintert hat, dann wird das Laub einfach nochmal drüber gehakt. Also ein bisschen darauf achten, dass so die Flächen frei sind. Überall dort, wo Gemüse angebaut wird, das darf alles bedeckt sein. Da muss keine freie Fläche sein, aber überall da, wo Rasen sind oder wo ich auch Stauden habe, so manche Stauden mögen das eben auch nicht, wenn die zu stark abgedeckt sind. Die dürfen mit ihrem eigenen Kraut abgedeckt sein, aber nehmen es nicht mit sehr viel Laub und so. Da sollte ich das immer ein bisschen Ordnung halten. Aber sonst, gucken, auch mal ein bisschen auf meine Zimmerpflanzen achten. Das ist auch wichtig. Nicht zu viel gießen, da sollte man drauf achten. Und eben auch noch nicht düngen. Die brauchen auch noch keinen Dünger. Das kommt dann alles erst noch.
Und gießen am besten mit abgestandenem Wasser, richtig?
Es ist immer am besten, wenn man mit abgestandenem Wasser gießt, kalkfreies Wasser, weil ganz viele Pflanzen eben kalkhaltiges Wasser gar nicht so gerne mögen.
Wunderbar. Wenn jetzt jemand, der uns zugehört hat, denkt, ach, da muss ich nochmal was nachlesen. Auch dafür kannst du Abhilfe schaffen, richtig? Eines deiner Bücher.
Also je nachdem, was man gerne möchte. Das heißt also, der Pflanzenarzt hat das ein oder andere Buch und sein Wissen natürlich auch zu Papier gebracht. Und egal, was man gerne möchte, also ob man einen Gemüsegarten anlegen möchte, gibt es die Tipps vom Pflanzenarzt in Buchform für den Gemüsegarten. Aber wer gerne möchte, dass ich den Gartenbesitzer durchs Gartenjahr begleite, also auch da gibt es die Möglichkeit mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr. Das ist der Gartenkalender, also ein immerwährender Kalender mit all diesen Tipps und ja, das ist alles möglich. Oder ganz wichtig, immer dran denken, hier zuhören.
Genau, hier zuzuhören, deine Bücher lesen, bei Instagram machst du ja auch deine Pflanzensprechstunde, also in jeder Gartennotlage kannst du eigentlich weiterhelfen.
Auf alle Fälle, ja, also das ist halt, also es gibt keine Ausrede.
Standest du eigentlich schon mal vor einem Pflanzenproblem, was schwierig war oder was dann doch nicht zu lösen war?
Also ich muss mal auf Holz klopfen, ja, also bis jetzt noch nicht, aber natürlich komme ich mit Problemen in Kontakt, wo ich erstmal denke, boah, was ist das, wo ich dann auch mal recherchieren muss, gar keine Frage, erst recht, wenn ich die Anfragen aus dem Ausland bekomme, weil da sind natürlich dann irgendwann so Schädlinge, die ich noch nie gesehen habe, aber das erweitert meinen Horizont und das macht super Spaß und dann muss ich halt eben auch mal recherchieren.
Aber du nimmst dich jeden Problem an. Super, ich danke dir ganz herzlich, lieber René, für all dein Wissen zum Thema Februar und wir hören uns wieder in der nächsten Folge im nächsten Monat, wenn es um den Gartenmonat März geht.
Alles klar, bis dann und viel Spaß noch im Garten. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.